Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute das Thema pfeifferisches Drüsenfieber, EBV und Borreliose ausgewählt, um darüber mit einem Experten mal zu diskutieren, woher kommt dieser unglaubliche Zuwachs von Erkrankungen in diesem Bereich drin und warum leiden immer wieder Menschen, die das schon mal gehabt haben, immer wieder an den gleichen Folgen der EBV oder an der Borreliose. Und mein Gesprächspartner ist der Professor Dr. Alexander Rondek und wir legen gleich los. Bleiben Sie dran. Lieber Alexander, ganz herzlich willkommen. Ja, danke. Pfeifferisches Drüsenfieber höre ich immer wieder, habe auch meine Kinder, es heißt Diagnose, pfeifferisches Drüsenfieber und dann ist man wieder mal 1-2 Wochen flach und dann geht's wieder weiter und irgendwann heißt es wieder, es ist wieder da und. Es ist so ein Kreislauf. Mhm. Und in meiner Kindheit hat man von diesem Wort nie was gehört. Mhm. Ist das eine neue Erkrankung, ein neues Modewort? Ist aber, wie siehst du das?
Es ist keine neue Erkrankung, weil wir die schon relativ lang haben. Und vielleicht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, in der westeuropäischen Bevölkerung haben ungefähr 80-95% der Menschen den Epstein-Barr-Virus, pfeifferisches Drüsenfieber, gehabt. Mhm. Ja? Und das Besondere ist, die haben den noch immer in sich. Wir werden den nicht los.
Also ist das eigentlich wie eine gewisse Infektion, wo ich dann Antikörper produziere und dann habe ich Ruhe?
Grundsätzlich ja, ich habe Ruhe für eine gewisse Zeit, vielleicht auch ein Leben lang, ja, weil nicht jeder hat die Probleme dann nochmal mit dem Epstein-Barr-Virus, sondern das kommt. Und zu Verständnis, die Durchseuchungsrate oder wie man sich ansteckt, ist eigentlich durch Speichel, mhm, also Kuss. Und daher gibt es auch für Epstein-Barr-Virus, das ist der Virus, der das pfeifische Drüsenfieber macht, das ist alles das Gleiche. Und durch den Kuss hat es auch den Beinamen Kissing Disease, weil es eine Erkrankung ist, die mit Kuss übertragen wird. Hat sogar so noch einen vierten Namen, also Mononukleose heißt es. Warum? Weil wir bei den weißen Blutkörperchen haben wir eine Untergruppe, die Monozyten. Und diese Monozyten steigen ganz typisch bei einem pfeifischen Drüsenfieber. Und darum hat man das dann, jetzt im medizinischen Jargon, hat man das dann Mononukleose genannt. Und so kommen diese Begriffe zusammen und beschreiben eigentlich ein und das Gleiche. Und zwar die Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, der zu der großen Familie der Herpesviren zählt.
Genau.
Also so ganz kurz mal so ein Bogen spannen, damit man weiß, wo man sich überhaupt befindet. Ja, also wir haben die große Herpesfamilie und zu der Herpesfamilie gehört einmal der Lippenherpes und der Genitalherpes, das ist der erste. Ja, dann als zweites haben wir die Windpocken oder aus der im späteren Verlauf auch reaktiviert, da haben wir das Pendant, die Gürtelrose, Herpes Zoster entsteht, ja, Zoster, Neuralgie kommt dann als Beschwerden. Das dritte, wenn man es mal so durchziehen würde, wäre jetzt der Epstein-Barr-Virus mit seinem pfeifferischen Drüsenfieber, mit den Monozyten, die hochgehen, Mononukleose, über Kuss, Kissing Disease. Und dann haben wir noch eine, die aus meiner Sicht in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung finden wird. Das ist das Geschwisterpaar im Endeffekt, Zytomegalie. Zytomegalie gehört auch zu den Herpesviren und nimmt sukzessive zu, wird immer mehr und immer bedeutender. Und dann gibt es nochmal welche, der heißt dann HV6-9, die spielen auch eine Rolle, sind aber sehr selten, eher untergeordnet. Also die ersten vier sind eigentlich so für uns die Dominanten, die wir immer wieder mal finden.
Jetzt das pfeifische Drüsenfieber, hast du gerade vorne gesagt, wird über Speichel übertragen. Genau. Aber wieso haben dann das so viele Kinder?
Es ist relativ einfach. Also jetzt sind es mehr Kinder. Warum? Weil viele jetzt in der Kindertagesstätte sind. Und was machen Kinder? Die nehmen den Bauklotz im Mund, legen ihn wieder hin, der nächste kommt, nimmt den Bauklotz im Mund. Okay. Und so, früher war es so, dass gerade im jugendlichen Alter war eigentlich der Hauptanstieg für die Infektion. Die Kinder kriegen das dann früher, weil sie sich da schon früher angesteckt haben. Ja, weil früher war die Familienstruktur ein bisschen andere, da waren die Kinder eher mehr zu Hause, ja, waren nicht in der Kindertagesstätte und dementsprechend war die Übertragungsrate deutlich geringer. Mhm. Und es ist dann so, dass man sagt, im jungen Erwachsenenalter ist die Durchseuchungsrate so um die 80-95% mit Epstein-Barr-Virus. Der ist bei uns im Körper. Der setzt sich meistens im Gewebe ab, in den Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle. Da erkläre ich dann gleich nochmal was. Und solange das Immunsystem gut ist, hält es den Epstein-Barr-Virus niedrig. Das heißt, in der Schulmedizin, Klammer auf, aktuell, Klammer zu, ist es so, dass man sagt, wenn einer ein pfeifisches Drüsenfieber hat, soll sie erstmal hinlegen. Wenn er Schmerzen hat, häufig geht es mit Kopfschmerzen, auch Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen einher, kriegt er dann Ibuprofen oder Paracetamol, also ein Schmerzmittel, was vielleicht auch das Fieber senkt, wenn Fieber betroffen ist. Was wichtig ist bei der ersten Infektion, dass man sich die Milz anschaut. Warum? Weil die Milz sich vergrößert. Da werden nämlich die Monozyten, wir haben ja gesagt Mononukleose, viele Monozyten, die weißen Blutkörperchen, sich bilden, dann spannt die sich auf. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass der Junge Sport macht und sich verletzt, irgendwie draufstürzt, dann kann es sein, dass die Milz reißt. Das muss man wissen, die Milz ist eines der bestdurchblutetsten Organe, die wir im Körper haben. Reißt die, stoppt es nicht, sondern der verblutet. Das ist das größte Risiko, was man bei einer Erstinfektion mit einer Milzvergrößerung hat. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass man zumindest einmal beim Arzt, dass ein Ultraschall draufgehalten wird, um zu sehen, ist das Risiko da? Ist die vergrößert, die Milz? Ist die unter Spannung oder nicht? Da kann man extrem viel gut, und wenn man es nicht macht und sich verletzt, sehr viel falsch machen. Weil die schaffen es dann ganz, ganz schwer, wirklich ins Krankenhaus zu kommen. Und also dumm ist es, nicht zu unterschätzen. So,
ich
so kleiner
das noch
Virus
nie
ist.
Gehört. Ist das häufig, dass mit der Milz riss?
Also bei Verletzungen, also wenn man zum Beispiel Sport macht und der springt zum Kopfball und fällt runter, dann kann es passieren. Oder Beispiel jetzt aus der Familie, ich hoffe, mein Bruder ist mir jetzt nicht böse, der hat damals auch pfeifisches Drüsenfieber gehabt, der ist Skateboard gefahren, ist auch gestürzt, heftig. Und da ist es dann, so ist es bei mir auch im Gedächtnis geblieben. Da hat man gesagt, oh, bloß nicht, gut, dass nichts passiert, aber bloß nicht, bitte jetzt erstmal Ruhe. Und damit ist es leider aktuell für die Schulmedizin schon gegessen. Das heißt, wenn das überstanden ist, fertig. Die Schulmedizin hat im Moment keine Idee, was man macht, wenn der reaktiviert. Denn wir haben den Körper. Und jetzt ist es so, wenn unser Immunsystem schwach ist, und jetzt rede ich nicht von einer schweren Immunschwäche, ja, also einer richtig schweren, wo man sagt, um Gottes Willen, der muss ins Krankenhaus, weil der Leukämie, also Blutkrebs hat oder so. Das ist ja auch, kann ja auch eine Immunschwäche sein. Sondern es kann auch eine normale Immunschwäche sein über einen längeren Zeitraum. Führt es dazu, dass der Virus merkt, die Immunzellen, die sind nicht mehr da und ich kann mich ausbreiten. Ähnlich wie bei einem Feuer, wenn was so lodert und die Feuerwehr macht keine Beachtung mehr und dann kommt ein Wind und dann flammt es auf und es ist keine Feuerwehr da, um das Feuer zu löschen. Ähnlich ist es da auch. Der breitet sich auf einmal aus. Das ist häufig, was wir sehen, zum Beispiel bei Stress, dauerhafter Stress führt dazu, dass unser Immunsystem runtergefahren wird, unterdrückt wird. Warum? Weil es ums Überleben geht und nicht erstmal ums Immunsystem. Ja? Darum ist diese Verlagerung einfach ganz extrem. Und dann kommt der Epstein-Barr-Virus hoch. Ja? Und dann sagen die, das sind ja meistens dann Erwachsene, sagen, ich weiß nicht, ich war früher leistungsfähig, und ich kann mich jetzt nicht mehr richtig konzentrieren. Ich bin unglaublich müde. Ich könnte 13 Stunden am Stück schlafen, aber ich schlafe nicht erholsam. Und manchmal berichten die auch, ich habe so ganz leichtes Fieber. Oder ich fühle mich zumindest fiebrig. Richtig Fieber habe ich nicht, aber ich schwitze auch immer wieder. Wo man eigentlich, wenn man jetzt das normale Blutbild macht, ja, gar nicht groß was sieht. Man sieht dann auch keine Monozyten mehr, wenn das reaktiviert ist. Ja. Sondern man, das Blutbild mit den weißen Blutkörperchen ist relativ normal. Es ist keine Anhalt, keine Ursache erkennbar. Sagt man, ja, schlaf dich mal aus, erhol dich und dann wird es schon wieder. Und die können aber auch äußern, so ganz typisch, Müdigkeit der Muskulatur, Muskelschmerzen. Also wie so ein Infekt, der irgendwie nicht weggehen möchte. Und sagen, also am Anfang konnte ich mich auch schlecht konzentrieren. Jetzt ist es so, dass ich auch körperlich so müde und erschöpft bin. Und dann kommen die häufig zu uns. Und das ist die Abklärung dann bei uns, ist diese Müdigkeit, Erschöpfung. Woher kommt die? Also die Ursachenforschung. Und abhängig davon, was der Patient mir schildert, entscheide ich mich dann dafür, ob wir in Richtung Epstein-Barr-Virus gehen. Da nochmal schauen. Und da ist leider jetzt auch die Besonderheit, dass traditionell bei uns von der Labordiagnostik noch die alten Werte, das alte Verfahren hergenommen wird. Also man misst IgG, das sind Antikörper. Und man kann sich gut merken, IgG, das letzte G, steht, nämlich sage ich immer als Eselsbrücke für meine Patienten, für Gedächtnis. Das heißt, wenn das G dabei ist, weiß ich, der hat es schon mal gehabt. Das ist das Gedächtnis des Immunsystems. Und dann haben wir auf der anderen Seite IgM und IgA, einfach die anderen. Und wenn die auffällig sind, dann ist es das Akute. Mhm. So, das Akute war aber vielleicht schon im Jugendalter oder in der Kindheit. Bei der Reaktivierung geht das IgM, das ist das Akute, und das IgA gar nicht mehr hoch. Sondern es bleibt IgG. Und für leider doch den einen oder anderen Kollegen, der sagt, sie haben überhaupt keinen Epstein-Barr-Virus aktuell, weil das IgM, IgA ist unauffällig, das Akute. Richtig, stimmt auch, das Akute ist unauffällig. Es ist auch kein Akutes, es ist ein reaktiviertes. Das ist der Unterschied. Man kann das messen und dieses Messverfahren wird nach und nach immer mehr etabliert, Gott sei Dank. Und wir haben die Möglichkeit zu sagen, setzt sich aktuell Ihr Immunsystem mit dem Epstein-Barr-Virus auseinander, ja oder nein? Mhm. Ja? Und das ist ja die wichtige Frage. Mhm. Weil wenn ich die mit Nein beantworte, kann ich sagen, okay, das ist es nicht. Sehe ich aufgrund der Werte ja, dann sage ich, gut, jetzt müssen wir auch therapieren. Die Schulmedizin würde sagen, reaktivierten Epstein-Barr-Virus, ob es den gibt, Fragezeichen. Das Gute ist, das Bundesministerium, also jetzt in Deutschland, das Bundesministerium für Forschung und Bildung hat eine Studie 2017 begonnen, die Ergebnisse liegen noch nicht vor, wo die dieser Sache der Reaktivierung gehen. Und vorab ist ganz klar, die Beschwerden haben gezeigt, die Patienten geäußert haben, wie Müdigkeit, Erschöpfung, Muskelschmerzen, dieses Fatigue, dieses Erschöpfungssyndrom, findet man 1:1 wieder bei diesen Reaktivierten. Meine Hoffnung ist, dass es weiter vorangeht und dass immer mehr Patienten auch die Antwort drauf kriegen und nicht, dass es einfach gesagt wird, IgM ist nicht da, also kein Problem.
Ganz ein wichtiger Hinweis. Aber ich meine, ihr könnt ja auch nicht alles wissen, oder? Ich meine, das ist ja spezifisches Expertenfachwissen, diese Werte so zu interpretieren oder zu wissen, was bietet ein Labor heute noch für Messmöglichkeiten an. Das IgG, wenn das aktiv ist, dass hier etwas ein Kampf da ist, oder?
Genau, also das IgG, die Gedächtniszellen, sagt man nur, dass es mal da war. Wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Das sind andere Laborparameter. Wo genau geschaut wird, ist da, setzt sich das Immunsystem mit dem, zum Beispiel mit der Kapsel auseinander. Es gibt auch das Early Antigen, ja. Es gibt mehrere, einfach solche Laborparameter, wo ich dann sehen kann, das ist aktuell. Das Immunsystem setzt sich aktuell mit dem Epstein-Barr-Virus intensiv auseinander. Also es bekämpft es im Endeffekt. Ja, und drum macht es die Müdigkeit. Und nur wenn ich mir das anschaue, dann wird mir auch klar, okay, das muss ich auch therapieren.
Darf ich auch noch eine Klammer aufmachen?
Ja, gerne.
Diese Symptome, die du mir jetzt gerade geschildert hast, kommt mir jetzt gerade so die Parallele zu Long-Covid in Sinn. Kann es sein, dass Leute heute Long-Covid-Diagnose kriegen, aber eigentlich ein pfeiferisches Drüsenfieber hätten?
Ja, nein, man muss es andersrum. Es ist ja vieles im Fluss. Und als dieses Long-Covid-Syndrom aufgekommen ist und von der Darstellung her, von den Beschwerden her charakterisiert worden ist, war für mich eigentlich klar, es ist nur ein Beispiel. Das Long-Covid ist eine Beschreibung für eine Summation aus meiner Sicht 5, 6 unterschiedlichen Ursachen, warum die sich müde, erschöpft fühlen und so weiter. Und das Gleiche gilt für den Epstein-Barr-Virus. Was man jetzt festgestellt hat, ist, dass wahrscheinlich für Long-Covid das Immunsystem oder bei Long-Covid durch die Corona-Infektion das Immunsystem einfach geschwächt worden ist. Das hatte ich ja eingangs gesagt, ist das Immunsystem geschwächt. Können Erreger, die bei uns im Körper sind, wieder hochkommen. Sprich der Epstein-Barr-Virus. Mhm. Das heißt, Es kann sein, dass durch das Long-Covid, das, was wir als Long-Covid, also durch die Covid-Infektion, was wir darunter verstehen, ist eigentlich nur eine Beschreibung eines reaktivierten Epstein-Barr-Virus. Das ist aus meiner Sicht, wenn nur eines der Ursachen. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, alles klar, die haben alle Epstein-Barr-Virus. Und dann kommen natürlich die Kritiker, die sagen, nein, aber bei 30%, bei 77% ist es nämlich so, hat man sich jetzt angeschaut, 77% derjenigen, die Long-Covid, das Long-Covid-Syndrom haben und eine Covid-Infektion hatten, die haben einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus.
Das ist so logisch jetzt irgendwie auch, oder?
Es ist völlig logisch, aber es ist wieder nur ein Teil. Mhm. Und wenn ich jetzt mich nur auf den Epstein-Barr-Virus stürze, dann werde ich mit Sicherheit vielen Patienten helfen können, wenn ich jetzt wirklich nur den Fokus darauf habe. Und dann werden aber 2/3 sagen, das war super, aber es hat mir nur ein bisschen geholfen. Warum? Weil unser Körper ist nicht, wir haben nur das Immunsystem und das ist in sich geschlossen und hat keine Verbindung zu allen anderen. Wenn man das versteht, dann muss einem klar sein, das Immunsystem ist nachtaktiv. Wann haben die Kinder die das höchste Fieber? Am späten Abend. Also wer Kinder hat, weiß das. Am Abend bei den Kindern steigt das Fieber, wenn die mal Fieber- und Grippeinfekt haben. Und über Nacht die erste Nachthälfte. Und am Morgen sind die eigentlich, haben die Niedrigfieber, wo man sagt, die kann eigentlich wieder in die Schule gehen, das ist so gesund fast. Mhm. Ja? Und so lebhaft. So ist es auch. Also unser Immunsystem ist nachtaktiv. Wenn unser Immunsystem in der Nacht aktiv ist, führt es dazu, dass der Sympathikus an ist und dass ich nicht regenerieren kann. Darum bin ich auch am nächsten Tag erschöpft an sich, ja, wenn ich einen Infekt habe. Und so ist es auch, so erklärt sich unter anderem, ist wieder ein Punkt, die Erschöpfung der Patienten, die, egal ob das jetzt Long-Covid ist, ja, weil das macht natürlich auch, also der Covid-Infekt hat natürlich auch was gemacht, als auch der wieder aktivierte Epstein-Barr-Virus, der hochgekommen ist, der führt dazu, dass der Schlaf einfach schlechter, nicht mehr erholsam ist. Und deswegen sind die so erschöpft. Nicht umsonst sagt man, der Schlaf ist ganz wichtig, und sagt man, schlaf dich erstmal gesund. Ja, ist ja das klassische Aussage. Schlaf dich erstmal gesund, geh früh ins Bett. Ja, das tut dir gut. Ja, genau richtig, weil das Immunsystem braucht die Zeit, sich zu erholen oder aktiv zu sein und die Erholung einzuleiten. Mhm. Nur beim Epstein-Barr-Virus ist es sehr lange. Ich würde gerne noch ein Symptom noch dazu nehmen, weil es aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Diejenigen, die einen stark ausgeprägten Epstein-Barr-Virus haben, der wieder reaktiviert ist, die berichten auch häufig auch über so ängstliche Grundstrukturen. Also die sind ständig ängstlich, so Angststörungen, jetzt nicht massiv, aber sind unruhig, sehr skeptisch gegen allen und so weiter. Das kennen die von früher auch nicht. Die sagen, ich weiß nicht, ich bin so ängstlich geworden. Und das, wenn ein Patient zu mir sagt, er hat so Muskelmüdigkeit, kann sich schlecht konzentrieren, so müde und ich bin so ängstlich geworden, denken wir, okay, Epstein-Barr-Virus, das müssen wir auf jeden Fall. Und der zweite, und das ist mir noch mal ein Anliegen, der Zytomegalie-Virus, ich habe gesagt, das ist Geschwister, ist bei uns leider auch total untergeordnet. Der macht nämlich die gleichen Beschwerden. Jetzt, wenn ich mich nur auf den Epstein-Barr-Virus fokussiere und sage, nee, ist nicht, dann komme ich da, also kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Und wenn ich nicht den Zytomegalie-Virus, der nämlich die gleichen Beschwerden machen kann, dann funktioniert das nicht. Sondern ich muss mein Blickfeld offen haben für Erreger, die diese Symptomatik eigentlich machen können und nicht nur fokussiert auf einen zu sein. Und dann kriege ich auch die Antwort und dann kann ich auch gezielt therapieren. Dann kann ich auch sagen, Sie brauchen das. Das dauert so und so lang wahrscheinlich. Das ist immer nur wahrscheinlich, weil jeder ist unterschiedlich und von der ganzen Situation einfach her, was auch das Stresslevel betrifft, Darm spielt eine große Rolle. 80% unseres Immunsystems ist im Darm. Wir machen einen großen Schwung jetzt gerade. Mhm. Aber wenn mein Darm gestört ist, wenn ich Probleme im Darm habe, ja, dann ist es doch nicht verwunderlich, dass es irgendwann mal sein kann, nicht muss, aber sein kann, dass mein Immunsystem geschwächt ist und auf einmal habe ich einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus. Darum ist immer meine Frage, wenn einer diese Beschwerden hat, wie ist es Darm? Durchfall oder Verstopfung, Blähungen, Müdigkeit nach dem Essen, Antibiotikagabe, einseitige Ernährung, auch Sportler, die sehr, sehr viel einseitig nur Proteine zu sich nehmen, da verschiebt sich die ganze Darmflora und durch Konservierungsstoffe kann sich auch der Darm niedriggradig, man spricht von einer silent inflammation, also einer stillen Entzündung, kann er sich entzünden und kann mir mein ganzes Immunsystem auf Dauer kaputt machen.
Weil das höre ich ja häufig auch bei Sportler, dass sie pfeiferisches Drüsenfieber genau. haben, keine Leistung mehr bringen. Das kommt wieder über den Darm.
Kann. Also kann. Wie gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Und wenn mehrere Sachen zusammengekommen sind, jetzt nehmen wir mal den Sportler. Der hat jetzt gedacht, okay, ich brauche Eiweiße, ich muss mich ein bisschen einseitiger ernähren oder gezielter, nennen wir es mal positiv, ich muss mich gezielt in diese Richtung ernähren, weil das sehr profitabel ist. Und hat dann auch noch Stress, weil er durch die Vorbereitung zum Training und so weiter und muss auf den Wettkampf, hat dann den Stressfaktor. So, das Immunsystem wird durch den Stress erstmal runtergedrückt, ist das eine. Und der Darm, durch die einseitige gezielte Ernährung, führt dazu, dass der gereizt wird und 80% unseres Immunsystems im Darm, das Immunsystem auch nochmal stört. Also wir haben ein Drücken von oben durch den Stress und wir haben eine Störung unten im Darm. Dann ist es früher oder später so, dass das Immunsystem drauf nicht mehr reagieren kann, vernünftig reagieren kann und der Epstein-Barr-Virus kommt hoch.
Jetzt durch dieses Gespräch ist mir ganz vieles klar, aber was ich jetzt nicht verstehe ist, ich kenne Therapeuten, die behandeln Epstein-Barr mit Frequenztherapien. Und jetzt sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang. Ich meine, die Ursache ist einerseits Stress, auf der anderen Seite der Darm, so dass sich ein Epstein-Barr wieder reaktivieren kann. Das Immunsystem ist geschwächt, der Schlaf vielleicht auch nicht gut und. Aber was haben jetzt Frequenzen damit zu tun?
Ich mache keine Frequenztherapie, weil ich mich zu wenig in dem Bereich auskenne. Das heißt, ich gestatte mir, dass ich da auch nicht meine Einschätzungen gebe. Ich kann mir nur was vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass bestimmte Frequenzen vielleicht auf einen Virus einen Einfluss haben, wie jede Zelle von uns durch Frequenzen beeinflusst werden kann. Das weiß man. Das gibt ja unterschiedliche Geräte, da kann man sogar die Muskeln lockern dadurch. Wenn eine bestimmte Frequenz der Haut und dem Muskel zugeführt wird, das könnte ich mir theoretisch da auch vorstellen.
Ist aber überhaupt keine Ursachenbehandlung, oder?
Ist so gesehen keine Ursachenbehandlung. Und darum würde ich immer sagen, wenn ich das schon höre mit den Darm, ist das Erste, ich muss mir den Darm noch mal genauer anschauen. Das heißt, ich muss den Darm eventuell sanieren. Sanieren heißt nicht nur, ich gebe nur Probiotika, also Bakterien, gute Bakterien, um den Darm aufzubauen, sondern meistens ist das Milieu gestört. Wenn ich eine Entzündung im Darm habe, ähnlich. Wenn ich hier eine Wunde habe, die nässt, da mache ich nicht nur ein Pflaster drauf, das wird nicht reichen, ja, sondern ich muss diese Entzündung erstmal runterbekommen. Also ich muss das Milieu ändern. Da gebe ich irgendwas drauf. Nichts anderes mache ich auch im Darm. Ich schaue erstmal, dass das Milieu, dass die Entzündung runtergeht, dass das Milieu da ist, dass die Darmbakterien auch dort bleiben, wenn ich sie einführe.
Ballaststoffreiche Ernährung.
Zum Beispiel. Da gibt es ganz tolle Konzepte auch, wie man das wirklich gestalten kann. Es dauert eine gewisse Zeit und dann funktioniert es aber auch. Und das Zweite ist natürlich auf der anderen Seite, ich muss den Stresslevel muss ich natürlich runterfahren und muss den Körper in einen wieder normalen, leistungsfähigen Zustand bringen und dadurch diese Veränderungen, die der Stress machen kann, im hormonellen Bereich, im vegetativen Bereich und auch bei der Nährstoffversorgung, denn auch die Immunzellen brauchen Nährstoffe. Die brauchen genauso ihre B-Vitamine, brauchen genauso das Q10. Wenn die das nicht haben, funktionieren die nicht. Es ist immer das Gleiche. Und das muss ich mir anschauen. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch ursächlich behandeln. Das heißt, ich kann das Immunsystem einmal stärken, indem ich die Nährstoffe gebe, die das Immunsystem braucht. Ich kann den Darm beruhigen, indem ich die Darmsanierung oder eine Darmsanierung mache, um das Immunsystem im Darm zu beruhigen, dass es wieder vernünftig funktioniert. Und ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel über eine spezielle Sauerstoffbehandlung, das ist jetzt nicht übers Blut, sondern über die Maske, den Epstein-Barr-Virus runterzufahren und die Mitochondrien, geschädigte Mitochondrien, die der Epstein-Barr-Virus angegriffen hat und geschädigt hat, die gehen zugrunde und es werden neue gebildet. Das ist und das sind die Möglichkeiten, die man eigentlich hat und die man wirklich auch als so eine 365 Grad, man muss einmal komplett drumherum schauen, was ist wirklich nötig.
Das ist dann die Intervallhyperhypoxietherapie.
Genau, ja. Richtig. Genau. Ich wollte jetzt nicht. Ich nenne sie, für die Patienten nenne ich sie nur Sauerstofftherapie, aber dann IHT ist die Abkürzung. Das ist dieses Intermittieren- oder Intervallhypoxie-Hyperoxietherapie. Und das ist eigentlich das Schöne, jetzt noch den einen Satz. Die Hypoxie führt ja nicht nur dazu, also zu wenig Sauerstoff, führt ja nicht nur dazu, dass neue rote Blutkörperchen gebildet werden, wie beim Leistungssport, dass man ins Höhentraining geht, ja, oder in der Schweiz auf 3000 Höhenmeter trainiert da, sondern es bildet auch neue Mitochondrien. Und das sind ja die Kraftwerke der Zelle. Also wir haben eigentlich zwei Effekte, die roten Blutkörperchen und für uns aber viel wichtiger, die Mitochondrien, die Kraftwerke, um dieses Müdigkeitssyndrom wieder wegzukriegen, dass die geschädigten Mitochondrien ausgetauscht werden. Ich erkläre das immer, der kaputte Motor wird herausgenommen und wir bauen einen neuen ein. Und das merken die Patienten natürlich dann auch. Ja, aber logisch. Das dauert. Also das ist leider ist keine Geschichte, die man in zwei Wochen erledigt hat.
Schau noch schnell auf die Uhr. Die Frage, wenn die Leute nur so ein kleines Herpesbläschen haben, haben sie eigentlich letztendlich auch schon ein Indiz, dass das Immunsystem sehr stark gefordert ist oder gerade ein bisschen überfordert war?
Genau, so das berichten ja auch die Patienten. Also sie kriegen Herpes entweder in der Stressphase oder dann gleich zu Beginn der Erholungsphase. Also wenn die dann in Urlaub fahren, sagen sie, super, jetzt fahre ich einmal im Jahr in Urlaub und dann habe ich gleich Herpesbläschen, wo ich auch noch die Sonne meiden sollte, weil das nochmal verstärkt ist, das ist für die eine Katastrophe. Aber das sagt ganz viel aus über die Situation des Immunsystems, wie stark das unter Druck ist eigentlich.
Fassen wir nochmals zusammen. Die Leute, die ständig in Erschöpfung sind, könnte es das pfeifersche Drüsensiebe wieder reaktiviert haben? Das könnte aber auch ein Long-Covid sein.
Oder Zytomegalie, Entschuldigung.
Mensch. Oder das kann ich nicht aussprechen.
Zytomegalie.
Gut, okay. Wenn man jetzt zu dir käme, zum Beispiel zu einem Arzt, der das wirklich alles anschaut, auch die ganzen B-Vitamine, Mikronährstoffe, ist übrigens auch ein Riesenthema. Merke ich immer mehr bei dir, das ist ein Fachgebiet. Wenn man das alles analysiert und sagt, so, jetzt haben wir es gefunden, jetzt gehen wir den Weg, um das zu behandeln, dann geht das 2, 3, 4 Monate oder 6 Monate, bis man dann wirklich die Ursache behoben hat.
Ist schwierig zu sagen. Ich bin ganz ehrlich, warum? Also es kann gut sein, also jetzt, wenn man Epstein-Barr-Virus hat, sage ich, also 4 Monate auf jeden Fall. Es hängt natürlich davon an, wie stark ist jetzt das Stresssystem, das hormonelle System beeinflusst, die Nährstoffe, ist der Darm schwer geschädigt, sind vielleicht noch Nahrungsmittelunverträglichkeit, das ist auch nochmal ein Feld.
Gut, dann dauert's.
Genau, und es sind einfach viele Sachen, die man berücksichtigen muss, um wie stark derjenige oder wie lange der oder diejenige das schon hat. Und ich muss sehen, wie der Körper darauf reagiert und dann fällt es mir viel leichter zu sagen, jetzt schätze ich, dauert noch 2 Monate oder so. Aber ich muss erstmal so eine Antwort, wie schnell reagiert der Körper auf die Therapie.
Auf jeden Fall das, was uns immer wieder gesagt wird, EPV lässt sich nicht behandeln, damit muss man leben, das ist definitiv falsch.
Ja, definitiv.
Wuff, super cool. Professor Dr. Med. Alexander Rondek, herzlichen Dank dieses sehr spannende Gespräch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie haben es auch gehört, sehr vieles lässt sich über die Ursachenbehandlung tatsächlich evaluieren, finden, auflösen und behandeln. Ständige Müdigkeit, ein großes Symptom, wo ich immer wieder höre von vielen, vielen Menschen. Kann Long-Covid sein, selbstverständlich. Es kann aber auch nur ein reaktivierter EPV sein. Zu 77% hast du sogar gesagt. Dürfte man viel mehr über dieses Thema auch reden, oder?
Zumal auch neurodegenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson jetzt klare Hinweise gibt, dass der Epstein-Barr-Virus eine entscheidende Rolle spielt.
Und jetzt haben wir überhaupt nicht über Borreliose gesprochen.
Nein, das müssen wir, glaube ich, nochmal, es tut mir leid.
Machen wir noch eine Sendung darüber. Gut, das war's. Genau. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.